Also hier ganz, wir sind in Hebräer Kapitel 6, Vers 7 und 8, möchte ich noch einmal lesen. Hebräer Kapitel 6, Vers 7 und 8. Denn Erde, die den Regen, der sich oftmals darüber ergoss, trank und nützliches Pflanzengewächs hervorbringt für die, deretwegen sie auch bearbeitet wird, wird des Segens von Gott teilhaftig. Aber die Dornen und Disteln trägt, ist verwerflich und einem Fluch nahe. Ende eines solchen Bodens ist das Verbrennen. Also er spricht hier in einem Bild, in einem Vergleich. Die Erde, das wäre also jetzt der Gläubige, oder? Der Regen, das wäre das Wort Gottes, das Wirken Gottes. Und man kann jetzt einen Boden so sehr vernachlässigen, nicht mehr mit Wort Gottes tränken und so weiter, dass das Unkraut wächst statt nützlichem Gewächs. So kann man den Boden dann mit der Zeit dann gar nicht mehr bebauen und schlussendlich muss man ihn nur, da gibt es nur noch eine Lösung, Feuer drüber. Einfach Feuer drüber und dann ist das Ganze weg. Und dieses Bild verwendet er und er sagt sozusagen mit anderen Worten, wer Dornen und Disteln hervorbringt aus dem eigenen Boden seines Lebens, der ist unbewehrt, der ist verwerflich. Und es kann so weit kommen, dass man nur noch sagt, Feuer drüber. Fluch. Fluch. Also, ein sehr ernstes Wort hier. Es ist bei diesen Menschen so wie bei einem nutzlosen Ackerboden. Aber das stellt sich erst im Laufe der Zeit heraus. Man hat schon verschiedene Versuche dann unternommen, um aus dem Boden was rauszuholen, aber es kommt nichts, es kommt nur Unkraut. Und der Zustand wird dann zu einem bestimmten Zeitpunkt dann bestätigt, ja, es ist einfach nichts mehr zu machen, einfach gar nichts mehr zu machen. Jetzt ziehen wir einen Schlussstrich und wir gehen mit dem Feuer drüber. Der Fluch setzt über diesen Menschen ein, das wäre das Ende. Das Ende ist das Verbrennen. Das ist also hier ganz klar der Zustand von einem Menschen, der sich abgewandt hat, der nicht mehr will und der man wartet und wartet und es verläuft noch eine Zeit, aber zum schlussendlich heißt es nein, Gericht, Fluch darüber. Also das wird hier in dem Bild ganz klar bestätigt, was er vorher gesagt hat, dass man kann tatsächlich sich schlussendlich so stark abwenden von Christus. Und Gott wartet noch, aber man bleibt in der Haltung, man bleibt in der Haltung, bis Gott sagt, Gericht. Und zwar ewiges Gericht. Also das würde wiederum bestätigen, dass die Bibel tatsächlich es zulässt, oder die Lehre, ganz klar die Bibel diese Lehre bestätigt, dass es möglich ist, dass solche, die einmal wiedergeboren waren, schlussendlich aber Christus dann wirklich liegen gelassen, wirklich beiseite gelassen haben, sich ganz bewusst abgewandt haben und Gott hat noch lange gewartet, aber es ist nichts mehr, sie wollen sich nicht mehr bekehren, dass solche schlussendlich verloren gehen. Also es gibt offensichtlich diese Möglichkeit. Dass sie aber dazwischen Buße tun könnten, das wird nicht ausgeschlossen. Das heißt, es ist sehr wohl möglich, dass jemand, der mal abgefallen ist, meine ich, dass es sehr wohl möglich ist, Buße zu tun. Die Frage ist, ob derjenige will. Und jetzt ist natürlich die nächste Frage, die wir, bin auch gefragt worden und ich habe mir selber darüber Gedanken gemacht, kann denn Gott nicht einen Menschen einfach wieder willig machen? Natürlich kann Gott einen Menschen willig machen und Gott hat sich entschieden, gewisse Menschen willig zu machen. Und jetzt ist meine Frage, was sagt die Bibel, wen Gott willig macht? Es gibt tatsächlich Anhaltspunkte in der Bibel. Was sagt die Bibel über die Frage, wen Gott bereitwillig macht? Bei wem wirkt Gott in seinem Wollen? Ist es bei jedem Menschen? Wenn es bei jedem Menschen ist, dann dürfte niemand in der Hölle landen, oder? Bei seinen Kindern. Aber können wir Bibelstellen haben, die es ein bisschen genauer? Philipper 2, gut. Lesen wir mal Philipper 2, Vers 12 und 13. Okay, hier sind zwei Dinge, oder? Das eine ist, schaffet euer Heil mit Furcht und Zittern. Arbeitet daran mit Furcht und Zittern. Das ist etwas, was wir tun müssen. Dann ist ein Bindewort, und das heißt denn. Und das ist ein sehr wichtiges Bindewort, wir haben uns schon oft darauf hingewiesen. Schaffet euer Heil mit Furcht und Zittern, denn es ist Gott, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken, zugunsten seines Wohlgefallens. Also weil Gott es ist, der in euch wirkt, das Wollen und das Wirken, deshalb sollt ihr mit Furcht und Zittern an eurem Heil arbeiten. Weil Gott es wirkt, weil Gott in eurem Wollen am Wirken ist, weil Gott da am Arbeiten ist, was euer Wollen betrifft und euer Wirken, euer Tun, weil Gott am Arbeiten ist, sollt ihr mit Furcht und Zittern vorgehen. Was ist, wenn wir nicht mit Furcht und Zittern vorgehen? Was ist dann? Er sagt, sie sollen deshalb vorgehen mit Furcht und Zittern und an ihrem Heil arbeiten, das heißt, das Heil pflegen, kultivieren heißt das Wort, dranbleiben heißt das Wort, ja? Dranbleiben, am Heil zu arbeiten, weil Gott es ist, der in ihnen das Wollen wirkt. Was ist aber, wenn sie nicht mit Furcht und Zittern dran gehen? Was ist, wenn sie sich gehen lassen? Ist alles nicht so schlimm? Ist alles nicht so, wird nicht so heiß, ist nicht so heiß die Sache? Und was ist jetzt vom Text her, wenn der hier steht, wir müssen uns mal hineinversetzen. Er sagt, arbeitet mit Furcht und Zittern daran, denn Gott ist es, der in eurem Wollen wirkt. Wenn wir nicht mit Furcht und Zittern daran arbeiten, dann ist das Wirken Gottes in euch, in eurem Wollen, für die Katze. Ihr sollt mit Furcht und Zittern daran arbeiten, weil Gott in euch wirkt. Wenn ihr nicht mit Furcht und Zittern daran arbeitet, dann würde Gott schon weiter gerne wirken wollen, aber er kann nicht. Und er würde gerne euer Wollen, auf euer Wollen einwirken, aber er kann nicht, ihr seid nicht bereit. Er sagt, arbeitet mit Furcht und Zittern an eurem Heil, weil Gott es ist, der an euch wirkt. Ihr müsst an euch arbeiten, weil Gott an euch arbeitet. Wenn ihr aber nicht an euch arbeitet, dann ist das Arbeiten Gottes an euch umsonst. Ihr müsst mitmachen. Wenn ihr nicht mitmacht, Gott macht nicht alles alleine. Gott tut nicht alles alleine. Gott sagt, wir arbeiten zusammen. Wenn ihr arbeitet, wenn ihr mit Furcht und Zittern tut, dann wirke ich auf dein Wollen. Dann mache ich, dass du noch mehr willst. Dann mache ich, dass du bereitwillig bist. Dann mache ich, dass du einen Eifer bekommst. Dann nicht nur das Wollen, sondern auch das Wirken. Dann gebe ich meine Kraft dazu. Dann wirke ich. Dann wird was geschehen in deinem Leben. Aber wenn du nicht das Erste tust, wenn du nicht mit Furcht und Zittern an deinem Heile dran gehst, automatisch mache ich es nicht. Du kannst nicht sagen, ah, weißt du, Gott, ich meinen Teil, dann mache ich nicht. Ich arbeite nicht mit Furcht und Zittern an meinem Heil. Ich setze mich in den Liegestuhl und schaue, ob du sonst irgendwas machst. Dann sagt Gott, nein, so machen wir nicht. So arbeiten wir nicht. Warum? Weil Gott den Menschen so würdig achtet, als Bild Gottes geschaffen hat, dass er mit dem Menschen zusammenarbeiten möchte. Und wenn nur der, wenn der Mensch sagt, nein, ich mache gar nichts, dann sagt Gott, dann lasse ich dich laufen. Dann wird nichts geschehen. Da geschieht gar nichts. Aber dann bist du auf einem gefährlichen Weg. Das heißt, Gott hat sich entschieden, den Menschen ein großes Stück von der Verantwortung zu geben. Nicht alles. Gott hilft, oh, Gott wird so viel Kraft geben. Gott wird so viel Wollen geben. Und wir dürfen beten, Herr Jesus, ich bin so unwillig, die Bibel zu lesen, aber bitte mach mich willig. Dann sagt Gott, bist du bereit, mit Furcht und Zittern daran zu arbeiten? Sag ich, ja, ich bin bereit. Also gut, dann machen wir zusammen. Dann arbeiten wir zusammen. Gut. Du arbeitest dran mit Furcht und Zittern und ich gebe dir das Wollen, ich gebe dir den Eifer und ich gebe dir die Freude und ich gebe dir die Kraft und ich gebe dir alles. Und es geschieht. Es geschieht. Der Herr wirkt und man erlebt große Freude, man erlebt Frucht, man erlebt Fortschritt, Wachstum im Glauben. Beim Beten ist das Gleiche. Jakobus 4, Vers 2. Genau das gleiche Prinzip beim Beten. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Sagt, ja, es ist ja auch Gott ist schuld, er hat nicht in mir gewirkt, dass ich bete. Nein, sagt Gott, so machen wir es nicht. Du betest, ich handle. Wenn du nicht betest, fühle ich mich nicht verpflichtet zu handeln. Wenn ihr nicht betet, wird kaum was geschehen. Wenn ihr betet, wird was geschehen. Macht den Test. Betet als Gemeinde oder betet als Christ, betet ganz intensiv für eine Sache. Gott wird handeln. Wenn ihr nicht betet, wird Gott nicht handeln. Er sagt, ihr habt nichts zu den Jakobus 4, Vers 2, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Da ist euer Problem. Und ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr nur egoistisch betet. Weil ihr nur bittet, um es mit den eigenen Lüsten zu verzehren. Das heißt, Gott will mit den Seinen eine Zusammenarbeit. Und wenn jetzt ein Mensch sich abwendet, dann kündigt er Gott die Zusammenarbeit auf. Und was macht Gott? Gott lässt ihn laufen. Und dann dürfen wir nicht sagen, jetzt ist Gott schuld, dass er nicht mehr mich willig macht. Gott sagt, so geht es nicht. Wenn jegliches Wirken Gottes geistliches Leben und alles Fortschritt und alles nur auf Gott zurückzuführen wäre, ohne dass wir irgendwas tun, dann würde es keinen Menschen in der Hölle geben. Es würden alle Menschen gerettet werden. Warum? Weil Gott nicht will, dass Menschen verloren gehen. Gott will das nicht. Gott weiß, wie furchtbar die Hölle ist. Gott will, dass niemand verloren geht. Aber die Bibel sagt uns tatsächlich, am Ende sehen wir, es gibt Menschen, die verloren sind und viele. Wer ist schuld? Ist Gott schuld, dass die Menschen verloren gehen? Nein. Gott hat sie laufen lassen. Gott hat an ihnen gearbeitet. Er hat geworben, wie ein Mann um die Liebe einer Frau wirbt. Er wirbt. Aber wenn die immer wieder zurückgewiesen wird, man macht vielleicht mehrere Anläufe, oder? Aber es wird immer wieder zurückgewiesen. Was kann man dann noch machen? Und genauso verfährt Gott mit dem Menschen. Gott wirbt um den Menschen. Und der Mensch dem beständigen Werben Gottes nicht nachgibt, dann irgendwann sagt Gott, dann lasse ich dich laufen. Und es tut ihm sehr weh. Es schmerzte ihn in sein Herz hinein. 1. Mose 6, Vers 6, glaube ich. Es schmerzte ihn in sein Herz hinein, als er sah, wie die Menschen in ihr eigenes Verderben liefen. Was hat er gemacht? Er hat sie nicht mit Gewalt bekehrt. Er hat ein Gericht geschickt. Johannes 7, Vers 17. Johannes 7, Vers 17. wenn jemand, seinen Willen tun will, wird er bezüglich der Lehre erkennen, ob sie aus Gott ist oder ob ich von mir selbst her rede, sagte Herr Jesus. Wenn jemand willig ist, der wird erkennen. Das heißt, Gott sucht eine Bereitwilligkeit, eine gewisse Ehrlichkeit im Menschen, eine gewisse Aufrichtigkeit mit sich selber. Und dann wird er erkennen. Wenn jemand willig ist, meinen Willen zu tun, dann wird er erkennen. Wenn wir willig sind, Gott an uns arbeiten zu lassen, dann wird Gott was tun. Und Gott wird an unserem Wollen arbeiten und Gott wird an unserem Wirken arbeiten. Gott hat sich entschieden, gewisse Menschen nicht willig zu machen. Welche? Die, die nicht wollen. Gott hat sich entschieden, gewisse Menschen nicht willig zu machen. Das sind die, die sein ständiges Werben ausschlagen. Irgendwann zieht er sich zurück. Und genauso ist es bei den Abgefallenen, solche, die den Sohn Gottes fortwährend ans Kreuz schlagen und in einen Pranger stellen. Irgendwann ist der Punkt überschritten und es ist vorbei. Aber diesen Punkt bestimmt Gott, und wenn er erst nach dem Tode ist. Es gab Menschen, wo es vor dem Tode war, wie bei Pharao. Gott hat sich entschieden, gewisse Menschen nicht willig zu machen. Und diese Menschen, das sind die, die das Werben Gottes ausschlagen, die das ständige Werben Gottes ausschlagen. Die sagen, nein, ich will nicht. Und ich weiß auch nicht, warum das so ist. Warum wollen einige und einige wollen nicht? Das weiß ich nicht. Das werden wir nie wissen. Gewisse Menschen werden nicht willig gemacht, weil sie nicht wollen. Sind sie nicht bereit, Gott an sich ranzulassen? Sind nicht bereit, das Werben Gottes an sich ranzulassen? Sie sind nicht bereit, über Gott nachzudenken, weiter nachzudenken, über ihren Zustand nachzudenken. Sie sind nicht bereit. Und wir wollen nicht die Schuld Gott in die Schuhe schieben, wenn wir Menschen schuldig sind. Und wir Menschen werden zur Verantwortung gezogen. Übrigens, allein die Tatsache, dass Gott eines Tages uns Menschen zur Verantwortung zieht, allein diese Tatsache sollte eigentlich genügen. Wenn Gott einen Menschen zur Verantwortung zieht, das heißt doch, dass der Mensch für seine Entscheidung verantwortlich ist. Das heißt, dass er frei entscheiden hat können. Man kann doch nicht sagen, Gott wird den Menschen zur Verantwortung ziehen für etwas, was der Mensch von sich aus gar nicht tun hat können. Das geht nicht. Es muss zu einem gewissen Teil am Menschen liegen, ob er auf das Werben Gottes eingeht oder nicht. Das würde übrigens auch gegen die Menschenwürde sprechen und gegen das Ebenbild des Menschen, der nach dem Bilde Gottes geschaffen ist. Und unser Verfasser im Hebräerbrief, der betont hier, schau, ihr seid verantwortlich. Ihr müsst Verantwortung übernehmen. Wir sind verantwortlich für das, was wir tun. Als Abschluss möchte ich hier jetzt noch 4 Punkte bringen. Was ist Abfall? So ein kleiner Exkurs, kleiner Ausflug. Was ist Abfall? 4 Punkte. Erstens. Also was ist Abfall? Erstens, Abfall ist ein langer Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Abfall ist etwas, das fängt leicht an, das fängt mit Vernachlässigen an, das fängt mit die Welt lieben, liebgewinnen an und dass man geht leichtfertig hinweg über Sünden, man lässt sich nicht sagen, man lässt sich nicht aufmerksam machen auf gewisse Sachen, man verhärtet sich mehr und mehr, wenn man hört, will man nicht tun, dann hört man nicht mehr, dann will man gar nicht mehr Gemeinschaft haben mit anderen Christen und dann will man nicht mehr beten und man will sowieso nicht mehr Bibel lesen und man driftet weg und dann geht es schlussendlich so weit, dass man sagt, nein, ich gehe meine eigenen Wege und ich will Christus nicht. Ich will Jesus Christus nicht haben. Man tritt ihn mit Füßen, man kreuzigt den Sohn Gottes. Also ein langer Prozess, das ist das Erste. Das Zweite, Abfall ist ein bewusster Schritt, nicht ein Stolpern in irgendeine Sünde hinein. Abfall ist ein bewusster Schritt. Man schlittert nicht einfach in den Abfall hinein, sondern man geht hier ganz bewusst weg. Apostasia heißt wegtreten. Apostasie, wegtreten. Verwerfen, man verwirft, man tritt mit Füßen. Unglaube. Ja. Das ist jetzt dritter Punkt. Abfall ist eine anhaltende Sache. Wir haben das hier gelesen. Es ist ein Präsenzpartizip, den Sohn Gottes beständig, fortwährend mit Füßen treten. Abfall ist eine anhaltende Sache, eine fortwährende Sache. Es ist nicht so eine, es ist eine schlussendlich eine Haltung, die man einnimmt gegenüber Christus. Eine Haltung der Ablehnung gegenüber Christus. Viertens, abfallen kann nur jemand, der vorher die Gnade in Christus empfangen hat. Man kann nicht von etwas abfallen, wo man nicht dabei war. Abfallen kann nur jemand, der vorher die Gnade in Christus empfangen hat. Und fünftens, das habe ich schon gesagt, das haben wir besprochen, eine Rückkehr zu Christus ist nicht ausgeschlossen, ist nicht notwendigerweise ausgeschlossen. Das heißt, ja, ist nicht ausgeschlossen, das genügt so. Eine Rückkehr zu Christus ist nicht ausgeschlossen. Das heißt, es gibt Fälle, wo man zurück kann. Die Tür müssen wir offen lassen. Gut, jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt. Kapitel 6, Vers 9 und 10. Das ist jetzt in der Gliederung C, klein c, Hoffnungszeichen im Zustand der Leser, verbunden mit einer Aufforderung. Nun, was ist die Auffassung des Fassers über den Zustand der Leser? Wir sind aber, Vers 9, wir sind aber bezüglich euch, Geliebte, von Besserem überzeugt und von dem, das mit dem Heil zu tun hat, wenn wir auch so sprechen. Ein bisschen kompliziert ausgedrückt für uns im ersten Moment. Was heißt das? Wir sind überzeugt, dass es mit euch besser steht. Wir sind überzeugt, dass es mit euch besser steht, als was ich jetzt gerade gesagt habe. Vers 8 und Vers 7 und so weiter. Es ist bei euch noch nicht so weit. Wir sind überzeugt, dass es bei euch besser steht und dass es bei euch mit dem Heil zu tun hat. Das heißt, dass man sieht bei euch Anzeichen, die zeigen, dass ihr sehr wohl noch im Heil steht, gerettet seid. Und er nennt sie Geliebte. Geliebte, er will ihnen zeigen, ich bin sehr interessiert an euch, ich liebe euch. Er ist davon überzeugt, dass sie noch nicht in den Zustand des Abfalls gekommen sind, aber sie stehen in Gefahr. Warum ist er überzeugt, begründet er diese Auffassung, warum ist er überzeugt, dass sie noch nicht so abgefallen sind? Vers 10, denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Arbeit der Liebe, die ihr seinem Namen erwieset, ihr dientet und dient den Heiligen. Gott hat es nicht vergessen und Gott hat die Zeichen des echten Lebens, die man gesehen hat und die man sieht, die hat er nicht vergessen. Gott weiß es. Gott ist nicht ungerecht zu vergessen. Er hat Frucht gesehen. Und immer noch, er sieht sie immer noch. Ihr habt gedient und ihr dient immer noch. Also ist immer noch Frucht da. Das ist nicht nur Vergangenheit. Gott möchte was sehen. Und er hat es gesehen bei diesen Christen. Was hat er gesehen? Euer Werk. Alles, was man für Jesus Christus tut und in Jesus Christus tut, ist ein echtes Werk. Überall, wo der Herr Jesus was wirken konnte in unserem Leben und durch unser Leben, das ist ein Werk. Hier geht es nicht um Werksgerechtigkeit, dass man sagt, ja, wir müssen gute Taten tun, damit wir dann in den Himmel kommen. Das ist überhaupt nicht die Frage hier. Hier sind es Zeichen, die guten Taten, die guten Werke, die Werke der Liebe. Das sind Zeichen, dass sie echt wiedergeboren sind. Wir haben heute schon in der Andacht gehört, wir sind dazu da, um für Christus zu leben. Für ihn, der für uns gestorben und auferweckt worden ist. Und alles, was wir tun mit dem Herrn, in Verbindung mit dem Herrn, das wird bleiben. Ja. Wir wollen alles für Jesus tun. Für Jesus Mittagessen, für Jesus arbeiten, für Jesus schlafen gehen, für Jesus aufstehen und für Jesus weitermachen am nächsten Tag. Und wenn ich nicht schlafen kann in der Nacht, dann bleiben wir für Jesus wach liegen in der Nacht. Für wen gehen wir arbeiten? Für wen gehen wir arbeiten? Habt ihr gewusst, dass der Petrus das erste Mal in seinem Leben nicht arbeiten gegangen ist, um Geld zu verdienen? Ja? Als der Herr Jesus gesagt hat, geh hin, wirf das Netz aus. Da sagt er sich, naja, der Herr Jesus ist kein Fachmann, was die Fische betrifft, hat er sich gedacht. Aber ich bin ein Fachmann, aber gut, jetzt gehe ich mal arbeiten, nicht weil ich Fachmann bin und weil ich weiß, dass ich keine Fische fange um diese Zeit. Jetzt gehe ich einfach, weil Jesus sagt. Und dann ging das erste Mal arbeiten, einfach weil der Herr Jesus sagt. Nicht um Geld zu verdienen und Fische zu fangen, sondern weil Jesus gesagt hat. Ich habe es halt einfach getan. Und dann hat er gemerkt, wer der Fachmann ist. Dann hat ein Kapitel später in Lukas 6 sagt der Herr Jesus, der Herr ist dem Menschensohn über den Sabbat. Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Aber der Menschensohn ist nicht nur Herr über den Sabbat, er ist auch Herr über den Montag. Das hat der Petrus da gemerkt, oder? Über den Arbeitstag ist er auch Herr. Ja, weiter, ihre Arbeit der Liebe, das Werk. das Werk, die Arbeit der Liebe. Interessant, dieser Ausdruck ist sehr interessant. Die Bemühung der Liebe, die Arbeit, das Wort im Griechischen heißt Schwerarbeit. Kopos, eine Mühe, schwere Arbeit. Und manchmal ist es schon eine schwere Arbeit, was man tut aus Liebe zu jemandem. Zum Herrn und zu den Geschwistern, beides. Diese Arbeit geschah aus Liebe zu Gott und diese Arbeit geschah aus Liebe zu den Geschwistern. Er dient den Gläubigen, den Heiligen und seinem Namen. Beides ist da, oder? Ihr habt gedient seinem Namen und ihr habt gedient den Heiligen. Also dem Herrn, die Liebe, die er seinem Namen erwieset, und er diente den Heiligen. Also unsere Liebe geht in beide Richtungen. Die Richtung zum Herrn, wir tun es für den Herrn und deshalb arbeiten wir für die Heiligen. Die Gläubigen sind Heilige. Ein schöner Ausdruck. Und diese Arbeit geschah in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Ihr dientet und ihr dient immer noch. Und Gott ist nicht ungerecht, das zu vergessen. Das vergisst er nicht. Unsere Sünden vergisst er gerne, wenn wir sie bekennen. Aber unsere guten Taten, unsere Werke der Liebe, die vergisst er nicht. Und wenn Gott etwas nicht vergisst, dann heißt es, dass er daran denkt und dass er in der Ewigkeit das wieder hervorrufen wird und sagt, du, ich erinnere mich da, du hast das und das und das getan. Und es ist schön, eines Tages in der Ewigkeit zu stehen und der Herr Jesus sagt, komm, jetzt erinnern wir uns einmal an das, was du alles getan hast. Wo du mich wirken hast lassen und wo etwas von meiner Liebe zum Ausdruck gekommen ist. Schau dir das an. Und er freut sich und wir dürfen uns mitfreuen. Ja. Jetzt die Aufforderung zu Fleiß und Ausdauer. Jetzt kommt noch einmal so eine Aufforderung. Der Verfasser weist auf die römische. Das ist jetzt D-Doppelpunkt, Aufforderung zu Fleiß und Ausharren. Römisch 1-Doppelpunkt, der Verfasser weist auf die Verantwortung des Glaubens und des Ausharrens hin. Vers 11 und 12. Wir begehren aber, dass jeder von euch denselben Fleiß beweise, hin zur vollen Gewissheit der Hoffnung bis zum Ende, damit ihr nicht träge werdet, aber Nachahmer derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Wir begehren aber, dass ihr fleißig weitermacht. Ihr seid zum Kreuz gekommen. Bitte, jetzt müsst ihr beim Kreuz bleiben. Wer zum Kreuz gekommen ist, der muss sich ein Leben lang beim Kreuz aufhalten, nie mehr vom Kreuz weggehen. Fleißig, um in die Ruhe einzugehen, haben wir noch in Erinnerung, Kapitel 4, Vers 11. Seid fleißig. Also es geht hier um Fleiß. Und wer soll fleißig sein? Jeder. Jeder von euch. Für wen besteht die Gefahr, dass er träge wird? Für jeden. Das muss uns wirklich tief das müssen wir ein bisschen drüber nachdenken. Und es soll uns unter die Haut gehen. Für jeden besteht die Gefahr, dass er träge wird. Man kann sich gehen lassen und dann wird man faul. Das ist im Körperlichen so, das ist im Geistlichen so. Das haben mir ungläubige Bauarbeiter gesagt. Meine Eltern haben Haus gebaut und da hatten wir so ungläubige Bauarbeiter und wir haben halt mitgearbeitet, oder? Und dann haben die gesagt, beim Essen, haben sie gesagt, nicht zu viel essen beim Mittagessen, sonst wird man faul beim Arbeiten. Wenn man sich einfach gehen lässt, sagt ja, aber jetzt haben wir Pause und jetzt wird noch richtig gut Mittag gegessen und dann wird noch Dessert und dann wird. Dann geht nichts mit Arbeiten. Wir begehren, dass jeder, übrigens, wenn er hier sagt, jeder, Das ist wiederum ein Beweis, dass es sich nicht nur um Mitläufer, dass die Warnung nicht an Mitläufer gerichtet ist. Wenn er jeder sagt, jeder von euch, dann kann man nicht sagen, ja, die Warnung, die ist nur für die Mitläufer, weil die Gläubigen, die können ja sowieso nicht abfallen, oder? Die können sowieso nicht weg. Die Stelle bestätigt, dass der Verfasser damit rechnet, dass seine Leser wiedergeborene Christen sind. Er könnte nicht von einem Mitläufer sagen, ich begehre von dir, dass du den Eifer vom Anfang bis zum Ende festhältst. Der ist ja ein Mitläufer, der hat nie einen Eifer gehabt. Was soll er denn festhalten bis zum Ende? Also es geht hier wirklich um Wiedergeborene. Vers 11, dass jeder von euch denselben Eifer bis zum Ende erweise und nicht schlaff werde, nicht träge werde, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Geduld oder Ausdauer die verheißenen Güter erben. Das, die Verheißung heißt die verheißenen Güter, das verheißene Gut. Die Verheißung erben heißt das Erben, was verheißen ist. Alles steht auf dem Spiel. Das heißt nicht, dass man jeden Tag in Angst lebt. Das heißt einfach, dass man dranbleibt. Einfach beim Herrn dranbleiben. Weiter. Vers 13 bis 20, Römisch 2. Der Schreiber zeigt am Beispiel Abrahams, dass die Hoffnung begründet ist. Also, jetzt kommt das Beispiel von Abraham. Sie haben ja eine Verheißung, sagt er ihnen in Vers 12, und ihr seid dran, die Verheißung zu erben. Und jetzt stärkt er sie darin. Er sagt, durch Glauben und Geduld, durch Glauben und Ausharren werden sie die Verheißung ererben, das heißt, das, was verheißen ist, werden sie erben. Und jetzt gibt er eine Ermutigung und er leitet ein mit dem Wörtlein denn. Sie sollen nicht träge werden, denn der Abraham war auch nicht träge und er hatte gute Verheißungen und er hatte Geduld und Glauben. Also, denn als Gott dem Abraham Verheißung gab, schwor er. Also, der Schreiber zeigt jetzt, dass die Verheißung, die sie haben, die vor ihnen liegt, das ist eine sichere, gewisse Verheißung, eine unerschütterliche Hoffnung. Die Grundlage, auf der wir für unser Heil ist ein Schwur Gottes. Als Gott Abraham Verheißung gab, schwor er, da er nicht die Möglichkeit hatte, bei einem Größeren zu schwören, schwor er bei sich selbst und sagte, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und nachdem er auf diese Weise geduldig gewesen war, erlangte er die Verheißung. Also der Abraham hatte eine Verheißung gehabt, die auf einem Eid Gottes beruhte. Und das Ausharren des Abrahams auf diese Verheißung wurde belohnt. Das heißt, nachdem er auf diese Weise geduldig gewesen war, erlangte er die Verheißung. Das heißt, die Verheißungserfüllung, das verheißene Gut, erlangte er. In Hebräer 11 werden wir lesen, wie er es erlangt hat. Aber das später. Nachdem er auf diese Weise geduldig gewesen war, erlangte er die Verheißung. Denn Menschen schwören ja bei einem Größeren und der Eid zur Bestätigung ist ihnen ein Ende allen Widerspruchs. Also wenn man bei Menschen, wenn man eine Sache festmachen will, okay, dann wird geschworen, dann gibt es kein Problem mehr, hat geschworen, jetzt ist es so. Und bei Gott, nun, wenn Gott etwas ganz festmachen will, schwört er bei sich selbst. Weshalb Gott, da er den Erben der Verheißung auf nachdrücklichere Weise die Unverrückbarkeit seines Ratschlusses zeigen wollte, mit einem Eide ins Mittel trat, damit wir durch zwei unverrückbare Dinge, bei denen es Gott unmöglich war zu lügen, einen starken Trost hätten, die wir flüchteten, um die vorgelegte Hoffnung zu ergreifen. Jetzt, also Gott machte seinen Erben Mut, Gott machte dem Abraham Mut und sagt, ich schwöre, und jetzt hast du zwei unverrückbare Dinge, zwei ganz feste Dinge. Welche zwei Dinge sind da gemeint? Bitte? Dass Gott nicht lügt, ist eins. Und das zweite? Dass er geschworen hat. Das Wesen Gottes und der Schwur Gottes. Ja? Bitte? Also das eine, die Tatsache, dass Gott nicht lügt, oder? Und das andere, der Schwur. Das Wesen Gottes, der nicht lügt. Gott ist ein Gott, der nicht lügt. Titus 1 steht es auch. Der unlügbare, der untrügliche Gott heißt es dort. Gott, der nicht lügt. Und hier, und nicht nur lügt, lügen kann, weil das wäre nämlich gegen sein Wesen. Gott kann gar nicht lügen, weil Gott kann nicht seinem eigenen Wesen widersprechen. Es wäre ein Widerspruch zu dem Wesen Gottes, wenn er lügen würde. Und das Zweite ist, er schwört. Und jetzt haben wir eine sichere Hoffnung, eine gewisse Hoffnung. Also, warum ist unser Heil sicher? Oder ist unser Heil doch nicht so sicher? Warum ist unser Heil sicher? Bitte? Ja? Was noch? Die Treue Gottes, das Nicht-Lügen Gottes. Wenn Gott was verheißt, wenn Gott einen Eid gibt, ist es unmöglich, dass Gott den Eid bricht. Gott kann unmöglich den Eid brechen und Gott kann unmöglich lügen. Gott kann unmöglich gegen seine eigene Treue handeln. Wir haben eine Hoffnung jetzt vor uns liegen, das heißt ein Hoffnungsgut, einen Gegenstand der Hoffnung liegt vor uns und der ist uns sicher. Was Gott uns versprochen hat, das ist uns sicher. Dieses Hoffnungsgut ist wie ein Anker für unsere Seele. Wir haben die vorgelegte Hoffnung ergriffen, oder? Wir sind dorthin geflohen, haben sie gepackt, gegriffen, diese Hoffnung. Und dann heißt es Vers 19, diese Hoffnung, welche wir als einen Anker der Seele haben. Da ist unsere Seele und wir werfen von unserer Seele einen Anker und dort hängt er fest an der Hoffnung. Das heißt, der Anker von unserem Schiff ist schon im Himmel. Wir haben einen weiten Anker geworfen. Der Anker ist schon im Himmel. Wir schwimmen da noch ein bisschen herum, aber der Anker ist im Himmel. Dort ist der Anker für die Seele, für unsere Seele. Das macht unsere Seele sicher. Das nimmt absolut jede Unsicherheit, Ungewissheit aus unserer Seele weg. Ein Anker, der geht hinein in das Inwendige hinter den Vorhang. Also der Anker wurde weit geworfen, der geht hinter den Vorhang. Und was war der Vorhang, haben wir gesagt? Was ist der Vorhang gewesen? Die Himmel, hinter die Himmel. Ja, Herr Jesus ist durch die Himmel gegangen, oder? Durch den Wolkenhimmel in die andere Welt gegangen. Und dort ist unser Anker festgemacht. Dort, wo er selber jetzt sitzt, zur Rechten des Thrones Gottes, als hoher Priester, dort ist unser Anker. Er zieht nur das Schiff nach Hause. Ein schönes Bild, oder? Der Anker der Seele. Der Anker unserer Person heißt das. Hier ist die Seele, einfach unser Wesen, unsere Person. Der Begriff Seele kann auch Person einfach heißen. Der Herr Jesus Christus ist dort und dort ist mein Anker. Und weil ich dort einen Anker habe, am Ziel habe ich einen starken Trost. Und das heißt, dass ich eines Tages ohne Schaden in der heiligen Gegenwart Gottes stehen werde. Der Vorhang ist das, was die sichtbare von der unsichtbaren Welt trennt, oder? Es gibt einen Vorhang zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Dahinter ist das Heiligtum. Und vorher, hier ist der Vorhof, oder vor dem Vorhang, die sichtbare Welt ist hier.